Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm der Erbstreit der Drogeriefamilie Müller. Drei erwachsene Adoptivkinder wollen doch nicht auf ihren Pflichtteil verzichten. Das geht nun vor Gericht. Ist das ein Risiko auch für die Drogeriekette? Gleich mehr dazu. Zum Start aber der Mainzer Pharmakonzern BioNTech. Vor einer Dreiviertelstunde hat der seine Quartalszahlen vorgelegt, zu denen gleich mehr. Aber warum eigentlich erst so spät? Zahlen von Börsenkonzernen gibt es oft schon früh um 7 oder um 8. Die Frage geht an Mischa Erhard, den Finanzkorrespondenten.
Ja, das hängt damit zusammen an einer Tatsache, die viele bemängeln oder auch beklagen, nämlich dass aussichtsreiche Firmen hierzulande ihren Börsengang in den USA veranstalten. Und warum tun sie das? Weil der Markt dort größer ist, der ist liquider, wie man sagt. Also das erleichtert das Unternehmen, an Kapital zu kommen. Kurzum, man ist deutlich sichtbarer, als man das hierzulande ist, weil es viel mehr internationale Investoren gibt, die auf diesen Markt draufschauen. Und in New York, da ist es 6:45 gewesen, als die Zahlen herauskamen vor einer Dreiviertelstunde. Eine Analystenkonferenz, die beginnt dieser Zeit in 20 Minuten. 8 Uhr New Yorker Zeit. Also, um es kurz zu fassen, BioNTech ist in New York gelistet und BioNTech stellt sich konsequent auf dortige Investoren und Analysten ein, die dieses Unternehmen beobachten.
Schauen wir uns die Zahlen an, die BioNTech veröffentlicht hat. Wie ist denn das erste Quartal gelaufen?
Also bei weitem nicht so gut wie das erste Quartal im vergangenen Jahr. 188 Millionen Euro Umsatz hat BioNTech geschrieben im ersten Quartal dieses Jahres. Im vergangenen waren es 1,3 Milliarden. Das entspricht also einem Rückgang von 85%, sehr deutlich. Unter dem Strich ist auch ein Verlust angelaufen von 315 Millionen Euro. Im letzten Jahr hatte BioNTech noch 0,5 Milliarde Euro verdienen können. Und so wie ich das einschätze, ist das auch weniger, diese Zahlen, als Analysten das erwartet hatten an der Börse. Wie kommt es zu diesem Einbruch? Das liegt daran, dass die Pandemie-Sonderkonjunktur im Grunde vorbei ist. Es gibt jetzt viele Abschreibungen, die das Unternehmen vornehmen muss auf zu viele produzierte Vakzine, also Impfstoffe. Man muss auch einige vernichten, auch das kostet Geld. Und dann gibt es natürlich auch einen Rückgang der Verkäufe an Impfstoffen. Zur Erinnerung, wenn wir uns an die Pandemie erinnern, die natürlich auch in schlechter Erinnerung ist, aber für diesen Konzern doch sehr, sehr stark war, weil sie eben früh Impfstoffe entwickelt hatten. Da haben sie stellenweise Umsätze von 19 Milliarden Euro geschrieben im Jahr 2021 und 2022. Im letzten Jahr waren es 3,8 Milliarden. In diesem Jahr sollen es maximal noch 3,1 werden. Da sieht man also, dass jetzt langsam wieder Normalität einkehrt. Und was in diesem Quartal auch noch auf die Gewinn- und Verlustrechnung geschlagen hat, das sind hohe Aufwendungen für Forschung und Entwicklung. Da investiert BioNTech im Moment viel.
Also Pandemie-Sonderkonjunktur ist vorbei, sagten Sie. Wie sieht denn die Zukunft von BioNTech jenseits von Corona-Impfstoffen aus?
Genau deswegen investieren sie jetzt auch so viel in Forschung und Entwicklung, denn eigentlich ist BioNTech ja aufgebrochen, um Krebstherapien auf mRNA-Basis zu entwickeln. Da haben sie auch einige Wirkstoffe in der Pipeline, 4 davon schon in der klinischen Phase 3. Das heißt also, die wird an Patienten getestet, ob diese Wirkstoffe wirksam und unbedenklich sind. Ein erstes Krebsmedikament soll 2026 auf den Markt kommen. Da sieht man also, das läuft nun alles wieder in relativ normalen Bahnen nach diesem Boom durch die Pandemie. Ablesbar ist das übrigens auch am Aktienkurs. 300 Euro, der Höchststand während der Pandemie, heute nur noch zwischen 80 und 90 Euro. Also nach dem Sprint geht es jetzt in den Langstreckenlauf.
Mischa Erhard war das über die BioNTech-Quartalsbilanz. Die reiche ich rüber zum Börsenberichterstatter zu Jan Plate. Wir haben eben gehört, der Kurs deutlich abgesunken. Wie ist denn der allerletzte Stand?
Also so wie es bisher aussieht, fallen die Reaktionen auf die Quartalszahlen eher negativ aus. Mit den Aktien beim Handel hier in Frankfurt, da geht es im Moment um rund 4,5% nach unten.
Ziehen wir das BioNTech-Bild etwas größer. BioNTech ist ja über die Corona-Pandemie zum Shootingstar geworden. Jetzt geht es darum, an den Pandemie-Boom anzuknöpfen. Wie kann das gelingen und wie steht es überhaupt um Trends und um Flops in der Biotech-Branche? Mit der Frage machen Sie weiter.
Im Börsengespräch mit Markus Manns von Union Investment. Das Gespräch habe ich kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und zunächst eben doch mal zu BioNTech, dem wohl bekanntesten Biotech-Unternehmen aus Deutschland. Da macht sich eben der zurückgehende Corona-Impfboom spürbar bemerkbar und BioNTech hofft und setzt eben nun auf Krebsmittel. Ne? Und Wie steht es da eben bei BioNTech bei den Krebsmitteln im Vergleich zur Konkurrenz?
Ja, während BioNTech bei dem Corona-Impfstoff ja eigentlich fast immer gegenüber Moderna die Nase vorn hat, ist es bei den Krebsimpfstoffen eher andersrum. Hier ist Moderna ganz eindeutig an der ersten Position. Die haben schon gegen Hautkrebs praktisch die letzte Studie vor der Zulassung haben die schon gestartet und haben mit den Merck aus USA auch einen sehr guten Partner gefunden.
Wenn wir so auf allgemein wichtige Trends oder den wichtigen Trend an Medikamenten in der Biotech-Branche schauen, was da entwickelt wird, was ist da so das wichtigste Stichwort aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, es gibt viele, viele Trends oder zumindest einige Trends. Also viele fokussieren sich ja natürlich auf den Krebsbereich. Hier ist mRNA tatsächlich eines der Trends, wo viele Firmen versuchen, noch mit drauf zu springen. Ein anderer Trend sind zum Beispiel ADCs. Das sind sogenannte Antikörper, an denen noch eine radioaktive Substanz angekoppelt wird zur Krebsbehandlung. Das ist zum Beispiel ein anderer wichtiger Trend, bei dem eben leider keine der deutschen Biotech-Unternehmen beteiligt ist.
Wenn wir auf die deutsche Biotech-Szene schauen, wie interessant ist die aus Ihrer Sicht, nachdem ja zum Beispiel die Schweizer Novartis die Übernahme von MorphoSys aus München verkündet hat und da zugeschnappt hat?
Ja, das ist richtig. Ich glaube, die deutsche Biotech-Szene war schon immer so ein zweischneidiges Schwert gewesen. Also wir haben einige sehr gute Unternehmen gehabt, jetzt wie BioNTech oder MorphoSys, und dann andere Unternehmen, die dann schlecht waren. Deshalb ist es immer sehr schwierig, von der deutschen Biotech-Industrie zu sprechen.
Ein Thema wichtiges ist ja auch die Finanzierung der Biotech-Branche. Da wird viel Geld gebraucht. Wie schwer haben es denn da, ja, deutsche Firmen an Geld aus Deutschland, Europa zu kommen, beziehungsweise beobachtet man ja immer wieder, die wenden sich eher an den US-Markt, um dann sogenanntes Venture Capital, eben Risikokapital, zu bekommen.
Ja, da haben Sie es richtig angesprochen. Das ist eines der Nachteile der deutschen Biotech-Szene, dass es eben sehr schwer ist, an Kapital zu kommen und dass es sehr viel leichter ist, eben in USA an Kapital mit einer deutlich höheren Bewertung zu kommen. Ich glaube, der Nachteil wird immer bestehen bleiben. Damit muss man einfach als deutsches Unternehmen ja teilweise leben. Uns fehlen natürlich auch die großen Pharmaunternehmen. Wir haben zwar mit Bayer und Merck zwei mittelgroße Unternehmen, aber uns fehlt natürlich auch so eine Pfizer oder eine Amgen, die dann auch Kapital zur Verfügung stellen und frühzeitig eben mit Einlizenzierungen da helfen.
Stark beobachtet wird ja auch das deutsche Biotech-Unternehmen CureVac mit der Zentrale in Tübingen, an dem der deutsche Staat beteiligt ist mit einem Corona-Impfstoff. Da ist CureVac gescheitert. CureVac hat sich jetzt auf die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln auf der Grundlage eben dieses Botenmoleküls mRNA spezialisiert. Wie sehen Sie Investitionen des deutschen Staates bei CureVac bzw. generell Staatsinvestitionen in die Biotech-Branche?
Ach, das ist ein schwieriges Feld. Ich glaube, im Falle von CureVac hatte das damals schon Sinn gemacht, sich in den zweiten deutschen Medikamentenhersteller rein zu investieren, der dann einen Corona-Impfstoff entwickelt, auch vielleicht um zu vermeiden, dass der eben frühzeitig vom Markt aufgekauft wird oder um den überhaupt das Geld auch zur Verfügung zu stellen, zu entwickeln und hier vielleicht für Venture-Kapital mit einzuspringen. Im Allgemeinen, sage ich mal, sollte ein innovatives Biotech-Unternehmen keine Schwierigkeiten haben, Geld von privaten Unternehmen zu finden. Aber der deutsche Staat, wenn er Chancen sieht und eben auch versuchen möchte, Unternehmen auch in Deutschland zu halten, weil viele gute Unternehmen werden ja letztendlich frühzeitig weggekauft, dann macht es sehr wohl Sinn, dann eben als deutscher Staat da wahrscheinlich auch rein zu investieren.
Sagt Markus Manns von Union Investment im Börsengespräch.
Und so viel zur Biotech-Branche. Wie sieht Jan Plate der DAX zum Wochenstart aus?
Ja, der sieht bisher ganz gut aus. Der DAX kann steigen um fast 1% auf 18.175 Punkte. Nach dem etwas schwächeren US-Arbeitsmarkt von Freitag, der andererseits ja so ein bisschen Hoffnungen auf US-Zinssenkungen im September macht. Und die Erzeugerpreise in der Eurozone sind im März zum Beispiel auch wegen billigerer Energie erneut deutlich gefallen. Also vielleicht auch ein weiterer Hinweis, dass eben die Europäische Zentralbank im Juni die Zinsen senken könnte.
Für die Autobranche gab es Zahlen vom Kraftfahrtbundesamt. Dort werden ja die Neuzulassungen erfasst. Und danach wurden im April deutlich mehr Fahrzeuge zugelassen. Gab ein Plus von 20% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Und das ging vor allem aufs Konto von Verbrennern. Bei den E-Autos tat sich wenig. Gab es Kursreaktionen darauf?
Also zumindest die Aktien von Volkswagen, BMW oder auch Mercedes-Benz, die können schon etwas deutlicher zulegen. Durchschnittlich geht es da um rund 1,5% nach oben, etwas mehr als der DAX. Und im Autobereich auch noch ganz interessant, das erste Elektroauto des eigentlich chinesischen Smartphone-Herstellers Xiaomi, das fährt mit Hilfe von Infineon-Chips, und die Anteilsscheine von Infineon im DAX, die verteuern sich auch um etwas mehr als 1%.
Bei der Post schlagen schlechte Zahlen der Kollegen aus den Niederlanden zu Buche.
Ja, die Post NL hat in den ersten Monaten 2024 einen operativen Verlust vor Zinsen und Steuern in Höhe von 9 Millionen Euro verzeichnet. Mehr als erwartet. Hintergrund sei ein Anstieg der Löhne, die steigende Beliebtheit von Spartarifen mit einem späteren Zustelldatum und ein erhöhter Krankenstand gewesen, wie die niederländische Post meint. Und das bremst auch die Aktien der deutschen Post. Damit der Blick auf den Euro und den Währungsmarkt. Der Euro steht bei einem Dollar 0,769. Die deutschen Anleihen, die festverzinslichen Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Rendite bei 2,50%. Und der Goldpreis gewinnt rund 21 Dollar auf etwa 2.321 Dollar.
Jan Plate war das mit dem Börsenbericht. Um den eigenen Sohn als Chef zu verhindern, wollte Kaffeepatriarch Albert Darboven einen Sprössling der eigentlich rivalisierenden Kaffeedynastie Jacobs adoptieren. Bei dem Plan machten Familienrichter nicht mit. Statt eine Stiftung erben zu lassen, plant der Erbe von Hermès, Nicolas Pösch, seinen Gärtner zu adoptieren, damit der in den Genuss der milliardenschweren Hinterlassenschaft kommt. Erwachsenenadoption. Es gibt keine Zahlen darüber, wie oft Erwachsene adoptiert werden, aber es gibt eine gewisse Häufung im Zusammenhang mit großen Erbschaften und mit Firmennachfolgen. Da winken bei geschickter Konstruktion erb- und steuerrechtliche Vorteile. Aber ohne Risiko ist es nicht. Das erlebt jetzt der 91-jährige Erwin Müller, Gründer und Chef der gleichnamigen Drogeriekette. Mit seinen Adoptivkindern im Alter zwischen Ende 40 und Mitte 60 trifft er sich heute Nachmittag vor Gericht. Thomas Wagner zum Konflikt. Worum es geht, beginnt mit den Worten des Anwalts der Kläger.
Es geht um Vertrauen, es geht um Recht und es geht um Gerechtigkeit.
Sagt Rechtsanwalt Maximilian Ott aus München, der heute drei Kläger in einem denkwürdigen Prozess im großen Sitzungssaal Nr. 126 des Landgerichtes Ulm vertritt. Kläger sind das Ehepaar Stefanie und Andreas sowie Andreas Bruder Albin aus Weidnau im Allgäu. Und sie klagen gegen den Ulmer Unternehmer Erwin Müller, 91 Jahre alt, bekannt auch als Drogeriemarktkönig, sowie dessen deutlich jüngere Ehefrau Anita.
Der Herr Müller und die Frau Müller haben erst ein familiäres Verhältnis zu meinem Mandanten aufgebaut, haben sie dann mit Darlehen finanziell abhängig gemacht und sie schließlich adoptiert.
Und da hatten es denn die drei Allgäuer von einer guten Jagdfreundschaft zu Erwin Müller plötzlich zu dessen Adoptivkindern geschafft. Allerdings, die frisch gebackenen Adoptivkinder mussten zugleich einen sogenannten Pflichtteilverzicht unterschreiben. Bedeutet, sie bestätigten damals schon, wenn Erwin Müller irgendwann einmal stirbt, machen sie keinen Anspruch auf den eigentlich zustehenden Pflichtteil des Erbes geltend, würden somit leer ausgehen. Doch im Nachhinein war genau dieser Pflichtteilverzicht nach Ansicht von Anwalt Maximilian Ott mit einem, wie die Schwaben sagen, Geschmäckle verbunden.
Der Notar saß dabei praktischerweise schon mit am Kaffeetisch, als ihm das Dokument vorgelegt wurde. Und nicht in die vorbereitete Urkunde geschafft haben es allerdings die von Müllers zuvor gemachten Schenkungsversprechen, und die wurden dann auch nie erfüllt.
Das zum einen. Und zum anderen, so der Anwalt der Müllerschen Adoptivkinder, sei es seinen Prozessgegnern, dem Ehepaar Anita und Erwin Müller, gar nicht wirklich um die Begründung einer neuen Familie mit neuen per Adoption aufgenommenen Familienmitgliedern gegangen.
Stattdessen hat er die Mandanten, also meine Mandanten, benutzt, um Druck auf seinen leiblichen Sohn auszuüben, damit dieser gegen eine hohe Abfindung aus dem Unternehmen ausscheidet und auch einer Nachlassregelung zustimmt.
Mit seinem leiblichen Sohn Reinhard hatte sich der Ulmer Drogeriemarktchef nämlich schon 2006 überworfen und ihn wegen Differenzen von der Geschäftsleitung abgesetzt. All das, glaubt nun Rechtsanwalt Ott, führe aber dazu, dass der Pflichtteilverzicht seiner Mandanten sitten- und formwidrig sei. Formal geht es heute im Landgericht Ulm unter dem Aktenzeichen 2O-189-23 um, wie das die Juristen formulieren, Feststellung der Unwirksamkeit eines Pflichtteilverzichtsvertrages. Ins Normaldeutsch übertragen heißt das, die drei Adoptivkinder wollen ab heute Nachmittag mit ihrer Klage darauf hinwirken, dass sie im Falle von Müllers Ableben auch ihr Schärflein vom Erbe abbekommen. Das könnte hoch ausfallen. 500 Millionen Euro. Das könnte laut Medienberichten der Anspruch der Adoptivkinder sein, wenn sie den Prozess in Ulm gewinnen. Bestätigt ist diese Summe aber nirgendwo. Allerdings, Erwin Müller nahm bereits 2017 auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt einen respektablen 660. Platz ein. Sein Vermögen wird auf um die 2 Milliarden Euro geschätzt. Seine Drogeriemarktkette Müller GmbH erwirtschaftete nach Medienberichten mit rund 900 Filialen und etwa 35.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Geschäftsjahr 2019-2020 einen Jahresumsatz von über 4 Milliarden Euro. Gesellschafter der GmbH sind eine Kommanditgesellschaft und eine Beteiligungs GmbH, letztere eingetragen mit Sitz in der Steueroase Liechtenstein. Dass Erwin Müller und seine Frau Anita die Dinge rund um den Rechtsstreit ums Erbe völlig anders sehen als ihre drei klagenden Adoptivkinder, liegt auf der Hand. Auf Anfrage des Deutschlandfunks an die Rechtsvertreter von Anita und Erwin Müller gab es allerdings keine Zusage für ein Interview. Man sei menschlich vom Verhalten der Adoptivkinder sehr enttäuscht, verlautete Müller-Gattin Anita gegenüber der Bild-Zeitung, müsste tatsächlich irgendwann einmal eine 500 Millionen Euro an die Adoptivkinder überwiesen werden, wäre die Firma platt, so Anita Müller kürzlich in der Bild-Zeitung. Dann wäre die Firma keineswegs platt, so der Anwalt der klagenden Adoptivkinder Maximilian Ott, heute im Deutschlandfunk.
Das ist eine reine Stimmungsmache von den Beklagten, die dieses Gerücht in die Welt gesetzt haben.
Zum einen nämlich richte sich die Klage nicht gegen das Unternehmen, sondern gegen Anita und Erwin Müller als Privatpersonen. Und sie ziele nicht auf konkrete Geldbeträge ab, sondern auf die grundsätzliche Feststellung, dass der Pflichtteilverzicht mit den Gesetzen nicht im Einklang steht. Das Landgericht Ulm hat für heute Nachmittag die Anwesenheit aller Verfahrensbeteiligten angeordnet, also auch die des 91-jährigen Erwin Müller und seiner Frau.
Thomas Wagner war das. Gerichtssaal bleibt, Ort und Personen wechseln, und zwar von Ulm nach München zum Wirecard-Prozess. Dort wird die spektakuläre Pleite des einstigen DAX-Konzerns Wirecard aufgearbeitet, angeklagt. Unter anderem des bandenmäßigen Betrugs ist der frühere Firmenchef Markus Braun. Der zweite Mann ist flüchtig, einer der früheren Spitzenleute ist geständig, steht auch vor Gericht. Und dann steht dann noch der Mann vor Gericht, der als Steff-Buchhalter bezeichnet wird, Stefan von Erfurt. Bayern-Korrespondent Michael Watzke beobachtet den Prozesstag. Heute ging es um psychologische und psychiatrische Gutachten. Was spielen die für eine Rolle?
Es geht um Gutachten zum Angeklagten Stefan von Erfa. Die sind deshalb wichtig, weil dessen Verteidiger ein Privatgutachten in Auftrag gegeben hatten. Und dieses Privatgutachten hatte beim Angeklagten von Erfa eine autistische Spektrumsstörung gesehen. Gestützt werden sollte das auch durch Aussagen von ehemaligen Mitarbeitern und Zeugen, die sagten, Erfa sei damals bei Wirecard teilweise sehr emotionslos gewesen. Andererseits habe er manchmal auch sehr wutentbrannt reagieren können und deshalb könne von einer solchen Krankheit ausgegangen werden. Das ist deshalb wichtig, weil nach Strafgesetzbuch § 20, wenn eine krankhafte seelische Störung, eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung oder eine deutliche Intelligenzminderung vorliegt, dann von einer Schuldunfähigkeit oder Schuldminderung des Angeklagten ausgegangen werden kann. Und deshalb sind diese Gutachten des Gerichts heute mit Spannung erwartet worden.
Und wie ist der Stand? Leidet der frühere Wirecard-Chefbuchhalter an einer schweren seelischen Störung?
Also zwei von drei Gutachtern haben ihre Gutachten heute vorgestellt. Einmal Maximilian Wertz, ein Psychologe aus München, und dann der sehr bekannte Gerichtspsychiater Norbert Nedopil. Und beide haben gesagt, bei Stefan von Erfa sehen sie keine autistische Spektrumsstörung, auch sonst keine krankhaften seelischen Störungen. Zusammenfassend haben sie gesagt, erstens, der Intellekt des Angeklagten Stefan von Erfa sei überdurchschnittlich mit 110. Es gebe keine hinreichenden Hinweise auf diese Autismus-Spektrumsstörung. Auch kein ADHS im Erwachsenenalter sei diagnostizierbar gewesen und kognitiv sei alles okay. Es gebe vielleicht eine Persönlichkeitsakzentuierung, so hat der Richter das genannt. Aber ansonsten ist Stefan von Erfa ein ganz normaler Mensch wie du und ich und damit eben auch voll schuldfähig.
Welche Auswirkungen hat das denn auf den Prozessverlauf?
Wenn man davon ausgeht, dass Stefan von Erfa voll schuldfähig ist, seine Anwälte werden das heute noch mal versuchen zu verneinen und noch mal Fragen bei den Gutachtern stellen. Aber wenn es so ist, dann ist dieser Trumpf für Stefan von Erfa gezogen und er kann nicht mehr hoffen, aus diesem Prozess herauszukommen, indem er schuldunfähig gesprochen wird. Das heißt, der Druck auf ihn erhöht sich und das hat man schon dadurch gemerkt, dass heute diskutiert wurde über ein weiteres Rechtsgespräch, das stattfinden soll, wo es darum geht, ob Stefan von Erfa nicht vielleicht doch auch ein Geständnis ablegt, so wie es der Mitangeklagte Bellenhaus schon getan hat. Am 5. Juni sogar soll Stefan von Erfa eine Einlassung angekündigt haben. Da will er sich äußern. In welcher Richtung ist noch nicht klar. Aber er weiß jetzt zumindest, dass das Gericht von einer Schuld vielleicht noch nicht überzeugt ist von Stefan von Erfa, aber in diese Richtung tendiert. Und dass sein möglicherweise einziger Ausweg, mit einer möglichst billigen Strafe davon zu kommen, ein Geständnis ist, das in die Richtung geht, wie es Herr Bellenhaus schon angedeutet hat.
Lassen Sie noch ein Wort verlieren zum Gutachter Norbert Nedopil. Der ist ja ein über Fachkreise hinaus bekannter Mann, tätig so im gutachterischen Hardcore-Bereich, Sadisten, Kindsmörder, Bundesbombenleger. Hat das nicht irritiert, Nedopil? Als Gutachter ist das nicht eine Nummer zu groß?
Ich würde nicht sagen, und es kann sein, dass das in die Richtung geht, in der sich die Verteidigerin von Erfa heute noch äußern wird. Aber Nedopil hat in ruhigen Worten, so wie ich ihn auch von anderen Gutachten kenne, darüber geredet. Es ist das größte, möglicherweise größte deutsche Wirtschaftsverbrechen der Nachkriegsgeschichte. Also da kann man einen großen Gutachter wie Norbert Nedopil schon einsetzen, finde ich.
Michael Watzke war das zum Wirecard-Prozesstag. Und Themenwechsel, der Tarifstreit mit der Telekom. Verdi will den Protest ausweiten. Erstmals in den Tarifverhandlungen droht die Gewerkschaft mit zwei aufeinanderfolgenden Warnstreiktagen. Ein erstes Angebot der Telekom hat Verdi als unzureichend abgelehnt. Sebastian Tittelbach dazu.
48 Stunden soll der Warnstreik diesmal dauern, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufruft. Die Beschäftigten sollen unter anderem im Kundenservice, im Außendienst und im Technikbereich der Deutschen Telekom die Arbeit niederlegen. Dadurch werden die Streiks Auswirkungen auf die Kunden haben. Auch die Mitarbeiter in Telekom-Shops sollen sich an den Warnstreiks beteiligen, obwohl über ihren Tarifvertrag gar nicht verhandelt wird. Großkundgebungen sind diesmal nicht geplant. Stattdessen sollen die Beschäftigten in ihren Betrieben vor Ort streiken. Verdi erwartet dadurch eine höhere Teilnahme als bislang. Vergangene Woche hatten bei Warnstreiks nach Gewerkschaftsangaben etwa 12.000 Beschäftigte mitgemacht. Nach drei Verhandlungsrunden liegen Arbeitgeber und Arbeitnehmer noch weit auseinander. Verdi fordert 12% mehr Geld, mindestens aber 400 Euro. Die Telekom bietet 2.000 Euro als Einmalzahlung und ein Lohnplus von 4,2% an. Zusätzlich soll es später weitere 150 Euro monatlich geben. Eine mögliche Einigung wird bei der nächsten Verhandlungsrunde gesucht. Die startet am 13. Mai in Potsdam.
Sebastian Tittelbach war das und damit zur letzten Sendestation zur Wirtschaftspresseschau.
Die CDU hat ihren dreitägigen Bundesparteitag begonnen. Den Wirtschaftsteil des Programmentwurfs kommentiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Pläne zur Senkung von Steuern und Sozialabgaben sind unkonkret. Die Aussagen zur längeren Lebensarbeitszeit weichgespült. Wie die Föderalismusreform aussehen soll und welche Einnahmen künftig wohin gehen sollen, bleibt im Dunkeln. Die kürzlich versprochene schärfere Sanktion von Totalverweigerern im Bürgergeldsystem ist völlig richtig, taucht im Programm aber nicht auf. Das Bekenntnis zur Atomkraft, dessen Ende uns die Union selbst eingebrockt hat, kommt halbherzig daher, mit Verweisen auf Reaktoren der 4. und 5. Generation und auf die Kernfusion, die es alle bisher nicht gibt. Das neue CDU-Programm offeriert Wählern eine Alternative, die der Ampel überdrüssig sind, analysiert die Stuttgarter Zeitung. Die christdemokratische Alternative ist im Unterschied zur so firmierenden Partei aber seriös. Das ist eine notwendige Voraussetzung, um wieder regierungsfähig zu erscheinen, aber keine hinreichende, um es tatsächlich zu werden. Dafür wird entscheidend sein, mit wem an der Spitze die Union regieren will und mit wem sie sich dazu verbünden würde. Über die Linke zu reden, als handle es sich um einen stalinistischen Traditionsverein, ist weltfremd. Das gilt auch für die Verteufelung der Grünen. Die Merz-CDU ist keine Merkel-Union mehr, bemerkt der nordbayerische Kurier aus Bayreuth. Sie hat ein Stück konservatives Profil zurückgewonnen. sieht sich in der Opposition wieder als Gegenpart zu den anderen Parteien statt als Koalitionspartner in Spe. Ein der bitteren Realität geschuldeter härterer Migrationskurs, eine krisengeschuldete Rückbesinnung auf wirtschaftliche Grundwerte und auf finanzierbar treffgenauere Sozialprogramme. Es ist Spekulation, ob Merkel als Parteichefin vieles davon zugelassen hätte.
Mit der Presseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende, gleich nach den Nachrichten. Deutschland heute mit Sonja Meschkat am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag.